Amigo.
Ja, ich wollte, also wirklich auch eine ganze Einheit zu dem Thema machen. Ich denke, es ist einmal wichtig, auch wirklich das fundiert angehen zu können, weil es ja ich auch öfter mal einfach so Aussagen höre, ja, wie die Stellung der Frau im Judentum ist ja furchtbar. Und da einfach ein bisschen differenzierter wirklich Sachen sehen zu können. Es wird uns auch ein Beispiel geben, wie eben doch die Halacha auch erneuert werden kann. Und dass das also keineswegs etwas ist, was starr ist, sondern so denn die Ausleger und Auslegerinnen den Mut dazu haben, man durchaus auch ziemlich revolutionäre Sachen machen kann. Und ich habe mich hier wirklich auf die Orthodoxie, also die moderne Orthodoxie, konzentriert, weil einerseits die liberalen Gemeinden haben schon seit Jahrzehnten einfach festgelegt, die Frauen sind gleichberechtigt und da ist in dem Sinne keine Diskussion mehr drüber. Und da ja auch im liberalen Judentum die klassischen Quellen nur als Empfehlung, aber nicht als Verpflichtung gesehen werden, kann man sich also im Grunde um diese ganzen komplizierten Diskussionen, die wir gleich sehen werden, sparen, während die Orthodoxie also nicht Dinge tun wird, soweit sie sie nicht in irgendeiner Form in den Rahmen der Tradition stellen kann. Und ich denke, dass das durchaus auch im Vergleich mit der katholischen Kirche interessant ist, denn auch die katholische Kirche wird nicht sagen, wir machen es jetzt ganz anders, sondern muss auch irgendwie immer die Verbindung zur Tradition haben. Ja, ich habe erstmal vorangestellt, was so als die klassischen Frauengebote gilt und in einer Formulierung, die etwas abschreckend ist, sozusagen aus dem Gedanken, das sind die Gebote, die so wichtig sind, dass Frauen sich sehr gefährden, wenn sie die nicht einhalten. Und zwar kommt das in der Mishnah im Traktat Shabbat vor, wo es heißt, wegen drei Vergehen sterben Frauen bei der Geburt, wenn sie es nicht genau nehmen mit der Unreinheit der Menstruation, der Absonderung der Abgabe beim Backen und dem Anzünden des Schabbatlichtes. Also was steht da im Grunde genommen hinter? Die Unreinheit der Menstruation sind also die Vorschriften, dass die Frau kontrolliert, wann ihre Blutung ist, wann sie aufhört und danach in das Ritualbad und die Mikwe geht. Und das ist ja durchaus etwas, was wirklich bis heute im Grunde genommen in Verantwortung der Frau liegt. Wenn die Frau das nicht machen will, wenn sie nicht genau kontrolliert, hat ihr Mann im Grunde genommen keine Kontrolle darüber. Und in dem Sinne hat sie natürlich auch eine Verantwortung für beide zusammen, dass die Dinge richtig funktionieren. Ähnliches auch, was hier gewählt worden ist, die Absonderung der Abgabe beim Backen. Ist also so, wenn man einen Teig herstellt, wird ein kleines Teil von dem Teig zur Seite gelegt. Das war ursprünglich Dinge, die eben auch Tempelabgaben waren, die gibt es auch bei Gemüse, bei Obst. Und obwohl es den Tempel nicht mehr gibt, wird das bis heute auch so weitergemacht. Und das heißt im Grunde genommen, dass man der Frau eine besondere Bedeutung für alles, was mit der Küche zu tun hat, gibt. Aber das hat eben auch wieder eine sehr große Bedeutung, denn wenn sie alle diese Abgaben, sei es vom Teich, sei es von Obst und Gemüse, nicht machen würde, würden alle in ihrem Haus, die davon essen, Sachen essen, die sie eigentlich nicht essen dürfen. Also auch da ist im Grunde genommen ein ganz großer Bereich, da den theoretisch der Mann ja kontrollieren kann, wenn er die ganze Zeit neben ihr in der Küche steht, aber de facto wohl die Männer auch ihren Frauen dann überlassen haben. Also beide Dinge sind keineswegs nebensächliche Sachen, sondern sind Dinge, die durchaus mit zentralen Geboten zu tun haben und in denen die Frau eben nicht nur für sich selber, sondern auch für andere verantwortlich ist. Also das ist, von daher zeigt es schon, dass sie durchaus zu wichtigen Dingen verpflichtet ist. Und das Dritte, das Anzünden des Schabbatlichtes, das ist ein rabbinisches Gebot, das wird so nicht in der Tora erwähnt, dass man vor Beginn des Schabbat an dem Feuermachen ja verboten ist, zwei Kerzen anzündet, die dann auch bis weit in den Abend hinein noch brennen. Und das wird auch so oft als Symbol für den Frieden des Hauses gesehen, dass man eben im Licht der Kerzen, zu einer Zeit, wo es auch keine Elektrizität gab, eben den Schabbatabend angenehm verbringen konnte. Und da steckt auch so der Gedanke her, der Mann geht in die Synagoge und das ist sein Bereich, auch am Beginn des Schabbat da zu beten, aber die Frau bereitet im Grunde genommen das Haus auf den Schabbat vor, zündet die Lichter an, deckt den Tisch, und das Abendessen am Schabbat ist mindestens genauso wichtig wie der Gottesdienstabend am Schabbat, würde ich sagen. Alle zusammensitzen und auch da ist, von daher ist es durchaus kein unwesentlicher Aspekt, der Frau zugeschrieben wird. Also das sind die Dinge, die eben als die besonderen Verpflichtungen der Frauen gelten. Dann hatten wir ja schon, als wir letztes Mal uns Deuteronomium 6 angesehen haben, das höhere Israel, welche Gebote daraus abgeleitet werden, hatten wir gesehen, dass Frauen nicht zum Studium der Tora verpflichtet sind. Wir hatten das Sefer HaChinuch, eine Liste mit den Geboten, zu denen man verpflichtet ist, gesehen und dass es daraus ableitet, dass es heißt, man soll seine Söhne und nicht seine Töchter lehren. Und daraus wird halt gefolgert, dass die Frau auch nicht verpflichtet ist, ihren Sohn zu lehren. Denn wenn nicht zu lernen verpflichtet, ist es auch nicht zu lehren verpflichtet. Aber das Sefer HaChinuch ist relativ modern dafür, dass er eben sagt, dennoch ziemt es sich für jede Frau, sich darum zu bemühen, dass ihre Söhne nicht Ungelehrte sein werden, obwohl sie nach der Vorschrift der Tora nicht dazu verpflichtet ist. Und sie wird guten Lohn für ihre Mühe bekommen. Und auch für die Frau, die Tora gelernt hat, also selber gelernt hat, gibt es Lohn. Und trotzdem ordneten die Weisen an, dass ein Mann seine Tochter nicht Tora lehren soll, weil die Frauen leichten Sinnes sind und mit ihrer beschränkten Einsicht die Worte der Tora zu leeren Worten machen. Also man sieht, es geht in unterschiedliche Richtungen. Und traditionell, über Jahrhunderte haben Frauen wohl auch zumindest nicht systematisch Tora wie die Männer gelernt. Natürlich müssen Sachen eben gerade die speziellen Dinge, die wir gerade angesprochen hatten, betroffen haben, die müssen natürlich irgendwie mindestens von Mutter an Tochter weitergegangen, gegeben worden sein, denn sonst hätten sie ja nicht die alltäglichen Dinge einhalten können. Aber sozusagen da zu sitzen und die Tora zu lernen, haben wir, also es gibt schon einige Berichte, vielleicht auch gerade in Häusern von gelehrten Rabbinern, wo die Töchter mehr mitbekommen haben, aber es war schon eher selten. Und da merkt man schon so, dass im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts das anfängt, selbstverständlich zu werden. Und so ein erstes Beispiel für eine Auseinandersetzung mit der Frau, mit der Frage, ob die Frau denn nun Tora lernen darf, finden wir bei der Rabbinerin Regina Jonas, die eigentlich erst so vor 30 Jahren etwa wiederentdeckt worden ist. Sie ist in Auschwitz ermordet worden, hatte ihren, bevor sie von Berlin nach Theresienstadt und dann eben nach Auschwitz deportiert worden ist, hatte sie ihren Nachlass bei der jüdischen Gemeinde in Berlin gelassen. Und der ist eben in den 90er Jahren wiederentdeckt worden. Und dieser Nachlass enthielt auch ihre Examensarbeit. Regina Jonas wollte nämlich Rabbinerin werden und da war sie zumindest wohl in Deutschland die erste Frau, die das wenigstens aktiv versucht hat. Und sie hat an der Liberalen Hochschule für die Wissenschaft des Judentums studiert, obwohl sie eigentlich orthodox war, aber das orthodoxe Rabbinerseminar hätte sie nicht genommen. Und sie hat dann eben ihre Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben, kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? Das ist auch inzwischen veröffentlicht worden von Elisa Klapek, die inzwischen ja selber Rabbinerin der egalitären Gemeinde von Frankfurt ist. Und was sie im Grunde genommen macht, um das Thema zu behandeln, ist, dass sie erstmal auflistet, was sind die Aufgaben eines Rabbiners und die dann durchgeht, ob eine Frau die erfüllen kann. Und natürlich eines der wichtigsten Aufgaben der Rabbiner ist es, Tora zu lernen und zu lehren. Und von daher ist das das Hauptthema, das sie angeht. Und dazu schreibt sie hier. Die Grundquelle, die einen Einblick in das Für und Wider bezüglich des Lernens mit der Frau gibt, ist die allbekannte Stelle im babylonischen Talmud, Sotah 20a. Hieraus folgerte Ben Asai, dass man verpflichtet sei, seine Tochter Tora zu lehren, damit sie, wenn sie das Fluchwasser trinken muss, wisse, dass das Verdienst bei ihr beisteht. Es kommt eben im Zusammenhang des Traktates Sotah. Sotah ist die, ja, man könnte sagen, die abweichende, vermutlich, aber nicht sicher ehebrecherische Frau. Das Kapitel, das Thema wird eben in Numeri 5 behandelt, wo es eben heißt, wenn ein Mann eifersüchtig wird und verdächtig, dass seine Frau andere Beziehungen hatte, aber es keine Zeugen dafür gibt, dann kann er sie ein bestimmtes, kann er sie sozusagen zum Tempel bringen und sie ein besonderes Wasser trinken lassen, dem man, ja, man muss fast wohl schon sagen, magische Wirkung zugeschrieben hat, dass wenn sie schuldig ist, sie sterben wird an dem Wasser und wenn nicht, sie das nicht mehr überleben wird, sondern vermutlich auch bald schwanger werden wird. Das ist so der Gedanke an, ja, ein durchaus ziemlich singuläres Phänomen, ein solches, auf diese Weise zu einer Entscheidung zu kommen in der Tora. Und worauf es hier geht, dass Benasai sagt, man sei verpflichtet, seine Tochter Tora zu lehren, damit sie wisse, dass das Verdienst ihr beistehe. Denn die Rabbinen legen auch aus, nicht notwendigerweise stirbt jede Frau sofort, wenn sie das Fluchwasser trinkt. Je nachdem, was sie für Verdienste hat, kann das auch noch länger dauern, dass sie vielleicht noch ein paar Jahre lebt und dann erst sterben wird. Und sozusagen, dass er seiner Tochter klar machen soll, wenn du nicht sofort stirbst, das wird dich nicht retten unbedingt. Dass sie das wissen sollte. Im Übrigen sind die Rabbinen sehr skeptisch mit dieser ganzen Geschichte und versuchen eher zu vermeiden, dass überhaupt diese Situation geschaffen wird und haben da auch alle möglichen Einschränkungen gemacht. Und auch irgendwann heißt es, man hat das Trinken der Frauen abgeschafft, weil es so viele Ehebrecher gibt, dass es sowieso nicht mehr möglich ist, der Sache nachzugehen. Also, das ist der Hintergrund dazu, warum das gerade in diesem Zusammenhang kommt. Und anlässlich dessen sieht man also einen Rabbiner, der sagt, man soll seine Tochter Tora lehren. Dann heißt es weiter von Rabbi Eliezer, wer seine Tochter die Tora lehrt, lehrt sie ausschweifen. Also der ist nicht besonders begeistert davon. Rabbi Joshua sagte, einer Frau ist ein Kab, das ist eine Mengeneinheit, und Ausschweifung lieber als 9 Kab und Enthaltsamkeit. Also lieber weniger Geld, lieber weniger Vermögen, aber Ausschweifung. Er pflegte zu sagen, ein dummer Frömmling, ein listiger Bösewicht, eine pharisäische Frau, das wäre eben eine gelehrte Frau, und die Schläge der Pharisäer, das sind diejenigen, die die Welt zugrunde richten. Ja, das ist, und jetzt bezieht sich darauf Regina Jonas. Es ist ersichtlich, dass ein Lehrer für das Lernen ist, sogar sagt, dass man verpflichtet dazu ist. Einer ist dagegen und sieht es als Ausschweifung an. Und der Dritte hält sie des dazu nötigen Ernstes nicht für fähig. Deshalb wird gesagt, dass man nicht mit ihr lernen soll, aber es ist dies nur als guter Rat gemeint. Ein halachisches Verbot ist darin aber nicht zu erblicken. Sie nimmt hier im Grunde genommen Fachbegriffe, dass man aus dieser ganzen Aussage, die ist nicht formuliert, jemand sagt, es ist verboten, seine Tochter Torah zu lernen, sondern ein guter Rat, der eben nicht denselben Verpflichtungsgrad hat. Und das merkt man auch wirklich an der Aussage von Rabbi Joshua. Es ist sozusagen seine Lebensweisheit, der man sicher auch gegensätzliche Lebensweisheiten entgegenstellen könnte. Sie macht dann weiter. Aus der Tora ist durch Hakel bekannt, dass Frauen belehrt werden. Das kommt in Deuteronomium 31 vor, wo es heißt, dass alle 7 Jahre alle versammelt werden sollen. Und da heißt es ausdrücklich, die Frauen und die Männer und die Tora lernen und hören sollen. Und dann sagt sie weiter, es wird allerdings gesagt, dass das Belehrtwerden sich auf bloßes Hören beschränken soll, um die Gebote erfüllen zu können. Das geht aus, zurück unter anderem auf den Kommentar von Rashi, den hatte ich bei der ersten Sitzung unter den wichtigen Bibelkommentatoren aufgeführt, dass dieses doppelte Verb, das in den Bibelvers auftaucht, zu lernen und zu hören, verteilt wird von Rashi, dass er sagt, die Männer sollen wirklich lernen und die Frauen nur hören. Und damit setzt sich jetzt Regina Jonas auseinander. Ist wirklich zu diesem Zweck bloßes Hören genug? Ist nicht jedes Hören eine Art Lernen? Denn Hören ohne zu verstehen ist doch sinnlos. Dinge, die beim Hören nicht verstanden worden sind, müssen durch Fragen klargestellt werden. Das Ergebnis ist wieder ein Belehrtwerden. In der Talmudstelle Kiddushin 29b handelt es sich ja nur darum, dass man nicht befohlen ist, sie zu belehren. Denn wer zu lernen verpflichtet ist, ist auch zu lehren verpflichtet. Wer nicht zu lernen verpflichtet ist, ist auch nicht zu lehren verpflichtet. Wer andere belehren muss, muss selbst lernen. All das ist bei ihr nicht der Fall, jedoch freiwillig kann sie lernen, denn all dieses ist keine Gesera ohne Sinn, wie etwa bei Shatnez. Auch hier versucht sie nochmal einer Fallschlinge sozusagen zu entgehen. Wenn es eine Gesera wäre, ein Gesetz, zu dem man keine logische Begründung finden kann, dann könnte man auch nicht sagen, ja, vielleicht hat sich heute was geändert, eine Situation der Frau. Und deswegen kann man es heute ja erlauben, denn dann wäre es einfach etwas, was absolut als Befehl darstellt, auch wenn wir nicht wissen, warum. Und wenn sie jetzt sagt, es ist eben keine solche Gesera, als Beispiel führt sie eben das Verbot, einen aus Wolle und Leinen gewebten Stoff zu tragen an, dann kann man sozusagen weiter argumentieren und kann überlegen, was ist der Grund dieses Verbotes oder dieser Ausnahme vom Lernen und wieso sieht das heute vielleicht anders aus. Und darum sagt sie eben auch wieder, es werden nur Ratschläge gegeben, die eben auch keine Anordnungen sind, ist nicht zu tun aus einer bestimmten Einschätzung der Geistesart der Frau. Das schließt also nicht ein freiwilliges Aufsichtnehmen des Untersagten aus, wie auch aus dem Talmud hervorgeht, dass allmählich der Gedanke, mit ihr zu lernen, schon Platz gegriffen hat. Was soll aber alle Theorie, wo talmudische Beispiele eine beredte Sprache sprechen, für die Tatsache, dass Frauen von Männern gelernt haben? Sogar die mündliche Tora. Solche Beispiele gibt es nämlich durchaus. Die Boria, die Frau von Rabbi Meir, ist besonders bekannt für ihre Gelehrsamkeit auch. Also diese Beispiele existieren auch. Und jetzt sozusagen als Folgerung für die moderne Zeit, schreibt sie weiter. Es heißt, wie bekannt ist, der größere Teil der Frauen kann sich nicht auf Tora-Lernen einstellen und macht aus der Tora leeres Geschwätz Unnützes. Wenn sie aber, wie oben bemerkt, freiwillig lernen will, ohne es doch zu müssen, bekundet sie doch damit, dass sie sicher ihre Aufmerksamkeit und Kraft des Verstandes auf ernstes Studium lenken will. Allerdings weit schwieriger ist der harte Grund, den der Rambam Maimonides angibt, wegen ihrer Geistesarmut. Hierzu wäre Folgendes zu sagen. Erstens, wenn Geistesarmut minderes Verständnis für die zu lernenden Dinge bei ihr vorhanden ist, so kann keineswegs ihr der Vorwurf gemacht werden, dass es im Wesen der Frau liegt, für Geistiges unbegabt zu sein. Ist es denn ein Wunder, wenn die Frauen so lange von freier Übung ihrer Geisteskräfte ferngehalten wurden, dieser Mangel an Schulung es bewirkt hat, dass sie nicht so tief den Dingen folgen kann, wenn sie an sie herantreten, wie der Mann es kann? Gegen all diese Mängel, die der Frau anhaften, gibt es ein einziges Mittel, eben das der geistigen Schulung. Denn alle Kräfte, die im Menschen vorhanden sind, verkümmern, wenn sie nicht ausgelöst werden. Um mal von der heutigen Zeit zu exemplifizieren, ist heute doch aus den Tatsachen der geistigen Berufe, die die Frauen bekleiden und aus ihrer sonstigen Tätigkeit ersichtlich, dass sie sehr wohl Konzentrationsfähigkeit und Auffassungsgabe für wissenschaftliches Arbeiten besitzen. Also schon zu ihrer Zeit, Anfang der 1930er Jahre, weist sie auf die damals ja noch gar nicht so zahlreichen Frauen, die eben auch akademische Berufe ausgeübt haben, hin und sieht von daher auch die Notwendigkeit, die Vorschriften von damals in einem neuen Kontext zu sehen. Und damals gab es eben auch schon eine wachsende Zahl von Frauen, die Tora gelernt haben. Und man kann sagen, heute ist das schon eine Selbstverständlichkeit in der modernen Orthodoxie geworden, also auch an religiösen Mädchengymnasien. Talmud unterrichtet, Mädchen lernen an der Universität Talmud und es gibt auch schon spezielle Tora-Schulen für Frauen, die auch sehr vertiefende Tora-Studien anbieten. Also das ist im Grunde genommen etwas, was in dem größten Teil der Orthodoxie, abgesehen wirklich von den Ultraorthodoxen, gar nicht mehr diskutiert wird, sondern selbstverständlich geworden ist und ein Bereich ist, wo Frauen auch heute schon sehr, sehr stark hervortreten. Ja, hier nochmal ein kurzer Einschnitt und noch Anmerkungen und Fragen dazu. Ja, dann kämen wir jetzt weiter zu Dingen, die mehr mit dem rituellen Bereich zu tun haben. Und das ist, denke ich, genau wie in der Kirche sozusagen der heikelste Bereich, weil das Sachen waren, die waren halt Jahrhunderte schon so und der Ritus hat immer die Tendenz, so zu bleiben, wie er denn mal war. Und wenn man da was ändern will, ist das ziemlich schwierig. Wir hatten ja auch gesehen beim letzten Mal, dass eine Kategorie von Geboten, von denen Frauen ausgenommen sind, positive Gebote sind, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Wie eben auch das höhere Israel lesen, weil das eben morgens und abends gemacht wird und nicht zu jeder beliebigen Tageszeit. Dass wir den Shofar blasen an Neujahr zum Beispiel, das sitzen in Sukkah am Laubhüttenfest, alles dies gehört dazu und eben auch die Tefillin, die Gebetsringe. Und wir hatten den Sefer HaChinuch dazu gesehen, wo es heißt, dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit. Für Männer, aber nicht für Frauen. weil es zu den positiven Geboten gehört, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Im Übrigen, in der talmudischen Zeit wird nie begründet, warum das so ist. Die Begründungen kommen viele Jahrhunderte später erst, wo man dann auch nicht sicher sein kann, was die ursprüngliche Begründung ist. Es wird einfach als eine Gegebenheit, von der es auch eine Menge Ausnahmen im Übrigen gibt, festgelegt. Aber Sefer HaChinuch ist für seine Zeit sehr modern, weil es nämlich weitergeht. Wenn Sie sie jedoch anlegen wollen, hält man sie nicht davon ab. Und Sie bekommen Lohn dafür, aber nicht denselben Lohn wie der Mann, denn der Lohn dessen, dem etwas befohlen ist und der tut es, ist nicht wie der Lohn dessen, dem es nicht befohlen ist und er tut es. Und im Traktat Eruvim im Abschnitt Vetefilin findet, sagten unsere Weisen seligen Angedenkens, dass Michal die Tochter Sauls Tefillin anlegte und die Weisen sie nicht davon abhielten. Also es gibt in der talmudischen Literatur ein Beispiel von Michal, der Tochter Sauls und Frau Davids, die angeblich Tefillin angelegt hat. Das steht natürlich nicht in der Bibel. Und dass man sozusagen damit das erlauben kann. Und ich gehe jetzt nochmal zurück in die Diskussion, wie sie im babylonischen Talmud wirklich da ist. Also nachdem das also erwähnt wird, dass Michal die Tefillin angelegt hat, diskutieren die Weisen da jetzt weiter drüber. Da die Weisen sie nicht davon abhielten, ist es offensichtlich, dass sie der Meinung waren, dass dies ein positives Gebot ist, dessen Erfüllung nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist. Also das ist eine Richtung, die er sagen würde, ja, wenn sie ausgenommen wäre, hätte man sie daran gehindert, sozusagen. Und von daher muss man annehmen, dass sie wieder in der Meinung waren, dass sie nicht ausgenommen war. Aber es wird durchaus die andere Möglichkeit in Erwägung gezogen. Aber ist nicht eine andere Möglichkeit, dass der Weise, der sagte, dass sie sie nicht davon abhielten, dieselbe Meinung vertrat wie Rabbi Yossi, der entschied, es ist Frauen erlaubt, ihre Hände auf ein Opfertier zu stützen. Das ist auch ein Gebot, zu dem Frauen nicht verpflichtet sind, aber das ihnen erlaubt ist, zu erfüllen. Im palästinischen Talmud kommt dieselbe Geschichte, aber es kommt dann noch eine weitere Meinung dazu, nämlich Rabbi Chizkia im Namen Rabbi Abahus, die Weisen protestierten dagegen. Und das würde dann heißen, dass die Weisen der Meinung waren, es ist nicht erlaubt, ein Gebot zu erfüllen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Aber de facto, wenn man dann die weitere Literatur nach dem Talmud verfolgt, sieht man, dass die ganz große Meinung der Rabbiner der Meinung ist, dass man ein Gebot erfüllen darf, auch wenn man nicht zu ihm verpflichtet ist. Die ganze Diskussion im Übrigen geht nach einem Artikel von Alisa Berger, einer Bekannten von mir, die eben die Frage untersucht hat, ob Frauen Tefillin tragen dürfen, und das ist in einem Buch erschienen, das ist jetzt auch schon fast 25 Jahre her, Jewish Legal Writings by Women, also von Frauen geschriebene halachische Artikel, und das Buch war damals schon eine kleine Revolution, dass zum ersten Mal also wirklich Frauen die ganzen halachischen Schriften durchgegangen sind zu bestimmten Themen und ihre Schlussfolgerungen daraus gezogen haben. Ja, also die Mehrheitsmeinung ist also der Meinung im Prinzip, man kann ein Gebot erfüllen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Aber bei den Tefillin sehen wir jetzt auch besondere Probleme auftauchen. Das eine ist bei den Tosafisten, das sind die Talmud-Kommentatoren der Generation nach Rashi, deren Kommentare immer auf demselben Blatt im Talmud mit dem Text abgedruckt wird. Und die erklären, was die Position der Weisen war, die dagegen waren, dass Michal die Tefillin getragen hat. Und sie sagen, sie taten es, weil Tefillin einen sauberen Körper erfordern und Frauen nicht auf Sauberkeit achten. Aber grundsätzlich gehen die Tosafisten nach der anderen Meinung, dass die Weisen nicht protestiert haben. Sie bringen das nur als Möglichkeit. Und erst noch etwas später, Maharam von Rottenburg, wird dieses Argument wirklich ausführen, wo es dann heißt, dass er eben sagt, Frauen sollen keine Tefillin halten, weil sie nicht wissen, wie man sich im Zustand der Sauberkeit oder nach einer anderen Quelle hat er geschrieben, der Reinheit hält. Das ist mal die Frage, was meint Sauberkeit, was meint Reinheit? Ist es vermutlich nicht die Unreinheit der Menstruation gemeint? Da gibt es durchaus, man, es sind Minderheitstendenzen, aber es gibt gerade im sephardischen Judentum Tendenzen, ich glaube heute schon weniger, aber die wurden mal diskutiert, dass Frauen, die ihre Periode haben, nicht in die Synagoge gehen, oder auch keine Torahrolle berühren soll. Immer diese Angst vor Demonstrationsblut, das durchzieht ja eigentlich die Religion. Soweit ich weiß, auch Musliminnen, wenn die Menstruation haben, gehen die nicht in die Moschee oder gar nicht, ob sie beten überhaupt. Also das ist ein Aspekt, der durchaus kommt, aber es scheint hier nicht darum zu gehen, auch deswegen, weil er ja schreibt, weil sie nicht wissen, wie man sich im Zustand der Reinheit hält. Und das Nicht-Wissen, das hängt ja nicht, die Menstruation ist ja nicht etwas, was von der Frau abhängig ist, die kommt einfach so. Und von daher geht es wohl nicht darum. Alisa Berger meint, möglicherweise geht es um die Unsauberkeit, die die Menstruation natürlich mit sich bringen kann, gerade in einer Zeit, wo es noch keine Tampons und Binden und etc. Dinge gegeben hat. Das andere, wenn er schreibt, weil sie nicht wissen, wie man sich im Zustand der Sauberkeit hält, das kann man in zwei Richtungen interpretieren. Entweder, dass es wirklich keine Möglichkeit dazu besteht, die nötige Sauberkeit zu erreichen, oder dass die Frau nicht entsprechend unterrichtet ist. Und Alisa Berger kommt zu der Folgerung, dass diese Situation sich heute geändert hat, weil die heutige Hygiene ermöglicht, Unsauberkeit durch Menstruation zu verhindern. Und man auch davon ausgehen kann, dass Frauen, wenn sie um die Wichtigkeit von Hygiene wissen, sie einhalten werden. Und dass eine Frau, die Tefillin anlegen wird, auch die entsprechenden Vorschriften inklusive der erforderlichen Sauberkeit lernen wird. Und auf die Weise sozusagen, weil es im Grunde genommen hier um Umstände, die drumherum sind, geht, kann man sagen, die haben sich geändert. Aber es gibt noch andere Argumente. Wir haben jetzt zum Beispiel Rabbi Jesaja von Trani, der sagt, Frauen sollen keine Tefillin tragen, weil es aussieht wie die Wege der Abtrünnigen, die die Worte der Weisen übertreten und die Quelle nicht so interpretieren wollen, wie diese es tun. Das ist bis heute ein sehr beliebtes Argument zu sagen, ja, aber die Weisen haben nun mal gesagt, es soll in die Richtung gehen, und auch wenn es eigentlich anders sein könnte, ist man eigentlich schon nicht mehr richtig orthodox, und das sind Leute, die neue Wege versuchen, und da wollen wir uns lieber von abhalten. Und das ist eine relativ Einzelmeinung, und das ist natürlich auch sozusagen, nicht jede beliebige Äußerung wird herangezogen. Es hängt davon ab, wie viele Leute das machen und wie wichtig die einzelnen Ausleger sind. Aber man sammelt sie natürlich erstmal an. Dann haben wir den Shulchan Aruch, das hatte ich ja gesagt, dass der Shulchan Aruch im Grunde genommen das Kompendium ist, das bis heute für orthodoxe Juden verbindlich ist, und da zumindest schließt er nicht aus, dass Frauen Tefillin tragen können, aber das ist ja die sephardische Auslegung, während die drei führenden aschkenasischen Autoritäten des 16. Jahrhunderts ja dagegen waren. Und darunter eben auch Rabbi Moses Isserles, den wir ja gesehen haben als denjenigen, der die aschkenasischen Ergänzungen zum Shulchan Aruch gemacht hat. Und eine neue Argumentation bringt der Maharshal, der nämlich erklärt, dass die Weisen nicht protestiert haben gegen Michals Verhalten. Das ist etwas, was man nicht auf alle Frauen übertragen kann, sondern Michal war eben ein Sonderfall, weil sie eine Königstochter war, keine Kinder hatte und ein gerechter Mensch war. Und von daher konnte man davon ausgehen, dass sie die Möglichkeit hatte, auf Sauberkeit zu achten. Aber das kann man nicht auf andere Frauen übertragen. Und das ist natürlich auch ein Versuch, sozusagen diesem eigentlich recht starken Argument aus dem Talmud den Boden zu entziehen. Gerade auch die Kabbalah, die jüdische Mystik, geht gegen das Tragen von Tefillin von Frauen, weil sie das als ein Geheimnis der männlichen Welt ansehen. Und es sind gerade auch wirklich kabbalistische Texte, die am frauenfeindlichsten sind. Die sagen, durch Eva ist die Sünde in die Welt gekommen, und Frauen sind eben besonders auf Sexualität aus. Also da gibt es eine Menge Dinge, die wirklich enorm schwierig sind, und auch immer die Gegenüberstellung von männlichen und weiblichen Prinzipien. Aber die Kabbalah ist natürlich keine Halacha. Das ist, man kann auch völlig orthodoxer Jude sagen, ohne sich überhaupt mit Kabbalah zu befassen. Also in dem Sinne hat das weniger verpflichtende Auslegung. Dann haben wir eine interessante Meinung von einem Ausleger namens Masset Binyamin. Übrigens, die Ausleger werden oft nicht nach ihren eigentlichen Namen, sondern nach dem Namen ihres wichtigen Werkes benannt. Dadurch kommen manche etwas merkwürdig klingende Namen zustande. Und der hat die durchaus revolutionäre Folgerung, dass Frauen Tefillin tragen dürfen, weil dem Problem der Sauberkeit wichtigere Aspekte gegenüberstehen. Nämlich einmal, dass die Tefillin die Übernahme des himmlischen Jochs, der Verpflichtung auf die Gebote, symbolisieren, weil ja in den Tefillin die zentralen Gebote geschrieben sind, die wir letztes Mal gesehen haben. Und er sagt auch, und die Tefillin zu tragen gibt eine spirituelle Befriedigung. Und warum sollen Frauen die nicht haben im Grunde genommen? Dem gegenüber, und das geht vielleicht mehr so in die mystische Richtung, haben wir dann den Schwutjakow, der sagt, dass Frauen keine Tfilin tragen sollen, weil Trauernde keine Tfilin tragen. Letzteres ist durchaus anerkannt, wenn man sagt, jemand, der wirklich von Trauer übermannt ist, wenn er einen nahen Angehörigen verloren hat, der hat nicht die nötige Konzentration, um Tfilin zu tragen. Aber dann kommt eben die weitere Auslegung, aber zum Fluch, der über die Frauen durch Eva gekommen ist, gehört, dass die Frauen permanent trauernd sind. Also man sieht, ich würde sagen, der Mainstream des Judentums hat gerade diese Sache vom Fluch Evas eigentlich weniger übernommen. Aber gerade in eher kabbalistisch-mythischen, mystischen Richtungen kommen solche Sachen ja raus. Und eine andere Sache, die ist vielleicht ähnlich zu Rabbi Jesaja von Trani, der eben sagt, man ist da nicht mehr so auf der Linie der Weisen, ist Maharam Schick, immerhin schon aus dem 19. Jahrhundert, der sagt, Frauen sollen keine Tfilin tragen, weil sie damit die Sünde übertriebenen Stolzes begehen. Sozusagen, warum wollt ihr euch so rausstellen wie Männer, könnte man sagen. Dann haben wir jetzt als mehr oder weniger Zeitgenossen den Aruch HaShulchan, also nicht der Shulchan Aruch, sondern umgekehrt, also jemand anders, Aruch HaShulchan, der wirklich eine solche Angst hat, dass man die Tfilin nicht mit der notwendigen Sauberkeit trägt, dass er selbst für Männer dazu kommt, dass sie die eben nur kurz zum Gebet anlegen und dann sofort wieder abtun sollen. Und von daher, wenn man nicht verpflichtet ist, sollte man es schon gar nicht tun. Der Chafetz Chaim, der bis heute ein ganz wichtiger Ausleger ist, sagt einerseits auch, dass Frauen wegen der Sauberkeit kein Tfilin tragen sollen, aber an einer anderen Stelle sagt er, eine Frau, die die Verpflichtung übernommen hat, Tfilin zu tragen, kann nicht Tfilin-Schreiberin sein, da ihre Verpflichtung eine geringere ist als die des von Geburt Verpflichteten. Aber daraus folgt natürlich im Umkehrschluss, dass er offensichtlich der Meinung ist, dass Frauen die Verpflichtung übernehmen können, Tfilin zu tragen. Wenn wir jetzt in die Moderne kommen, sind also zwei wichtige orthodoxe Rabbiner des 20. Jahrhunderts, Rabbi Moshe Feinstein und Rabbi Judah Herzl Henkin, die folgen der alten aschkenasischen Tradition von Rabbi Moses Isserles, dass Frauen keine Tfilin tragen sollen. Rabbi Eliezer Berkowitsch hat es erlaubt, wegen der heutigen Möglichkeit für die Sauberkeit zu sorgen. Und nachdem Alisa Berger alle diese Sachen durchgegangen ist, kommt sie zu ihrer eigenen Schlussfolgerung. Und schreibt, in der heutigen Realität, in der Frauen in Torah und Halacha unterrichtet sind, glaube ich, dass man annehmen kann, dass sie das Gebot der Tfilin ernst nehmen werden. Die empirische Beobachtung orthodoxer Frauen, die Tfilin tragen, bestätigt diese Vermutung. Rabbi Judah Herzl Henkin schlug bei seiner Entscheidung, dass Frauen keine Tfilin tragen sollen, vor, dass Frauen sich stattdessen darauf konzentrieren sollten, ihre Verbindung zum Judentum auf andere Weise zu stärken. Ähnlich haben andere in verschiedenen Kontexten vorgeschlagen, dass orthodoxe Frauen ihren Glauben eher in intensivem Torah-Studium als durch Änderungen auf rituellem Gebiet zum Ausdruck bringen sollten. Nebenbei gemerkt, merkt man hier, wie Torah-Studium schon selbstverständlich anerkannt ist. Also das kann man sogar als hoch empfehlenswert schon machen, da wird gar nicht mehr darüber diskutiert. Dies sind nützliche Vorschläge, wenn man gegen das Tragen von Tfilin entscheidet. Dennoch bringt eine Befürwortung einen Vorteil. Je mehr Möglichkeiten existieren, um die Verbindung zur Religion auszudrücken, desto mehr können Einzelne sich entscheiden, sich auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die ihnen besondere spirituelle Befriedigung geben und für die sie eine spezielle Begabung haben. Torah-Studium mag nicht für alle passend oder ausreichend sein. Karitative Tätigkeit mag für manche Frauen ein wichtiger Punkt sein, Studium für andere, Gebet für weitere. Wenn Tfilin ein halachisch legitimer Weg sind, Religion zum Ausdruck zu bringen und Befriedigung zu erfahren, gibt es keinen Grund, sie als Möglichkeit für orthodoxe Frauen auszuschließen. Wenn man Leute bittet, einen orthodoxen Juden beim Gebet zu zeichnen, werden die meisten jemanden zeichnen, der Tfilin trägt. Die Person, die sie zeichnen werden, wird vermutlich ein Mann sein. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Tfilin ein Accessoire sind, das auf einzigartige und intime Weise mit jüdischem Gebet verbunden ist. Wie wir in diesem Artikel gezeigt haben, gibt es kaum halachische Gründe, jüdischen Frauen den besonderen Ausdruck jüdischen Glaubens, den Tfilin darstellen, vorzuenthalten. Also ihr Argument basiert im Grunde genommen darauf, es ist eine Form, seinen Glauben auszudrücken. Und wenn man nicht wirklich, und das haben wir ja gesehen, nicht wirklich was Ernsthaftes anführen kann, dass es nicht geht, gibt es keinen Grund, das zu verhindern. Und Ich denke, das ist auch ein Gegenargument gegen so viele männliche Rabbiner, die sagen, ja, wieso müssen die Frauen denn das machen? Das gehört auch den Männern. Ja, wenn jetzt mal eine Frau der Meinung ist, dass ihr das spirituell passt, sozusagen, wo ist das Problem? Genau, wenn man das versucht, sich ja klar zu machen. Ja, sind hier noch Anmerkungen zu? Auch erstmal ist es wahrscheinlich schon ein bisschen nicht ganz vertrauen zu dieser Art der Argumentation zu sehen. Also man muss eben sozusagen schon die ganze Kette der Tradition schleppt man mit. Und aber das kann auch, wenn man sich das wirklich genau anguckt, sieht man auch, dass die Tradition keineswegs einlinig ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und man Dinge gegeneinander abwägen kann. Aber das ist halt die klassische Weise. Man fängt an beim Talmud und geht weiter, wie der Talmud ausgelegt worden ist, bis zu den modernen Auslegern und kann dann halt überlegen, kann man Dinge vielleicht anders auslegen und auch Dinge sehen, die vielleicht in eine Richtung gegangen sind, die vielleicht im Talmud gar nicht notwendigerweise so war. Also die Tfilin sind ja eigentlich mehr oder weniger die private Entscheidung einer Frau, ob sie die trägt oder nicht. Die zweite Frage ist natürlich, wenn sich eine Frau entscheidet, Tfilin zu tragen, kann sie das dann nur machen, wenn sie zu Hause betet, oder hat sie eine Synagoge, in der das toleriert wird, sozusagen? Also ich würde mal sagen, die meisten orthodoxen Synagogen bis heute würden das nicht tolerieren. Also selbst wenn die Frau in der Frauenabteilung sitzt, hätten eine Menge Männer mit Problemen. Also in Jerusalem würde ich mal schätzen, kann man so vielleicht, ja, 10 Synagogen wird man wahrscheinlich schon finden können, orthodoxe Synagogen, wo das ja möglich wäre. Und hängt eben von der jeweiligen Gemeinde ab, sozusagen, was sie tolerieren kann. Für Leute, die nicht in so einer Stadt wie Jerusalem leben, die halt wirklich tausende von Möglichkeiten von Synagogen bietet, kann das für Frauen unter Umständen auch die Entscheidung bedeuten, entweder ich kann in die Synagoge gehen zum Beten oder ich kann nur zu Hause gehen. Ich kann ohne Tfilin in die Synagoge gehen oder mit Tfilin zu Hause beten. Wobei das nur für Werktagsgebet nicht geht, denn am Schabbat werden Tfilin nicht angelegt. Also das sozusagen für Schabbat und Feiertage würde das Problem sich nicht ergeben. Jetzt kommen wir mehr zu Fragen, die wirklich den Synagogengottesdienst, die Beteiligung der Frauen am Gemeindegottesdienst angehen. Und da ist die Frage, die als erstes diskutiert wurde, ob Frauen zur Toralesung aufgerufen werden können. Die Tora wird ja in Abschnitte geteilt am Schabbatmorgen gelesen. Es werden 7 Personen aufgerufen, die jeweils einen Segensspruch sprechen und dann wird gelesen. Ursprünglich war es so, dass derjenige, der den Segensspruch gesprochen hat, auch selber gelesen hat. Und dieses Lesen ist ja nicht ganz so einfach, denn eine Torarolle ist ja nur mit Konsonanten geschrieben. Die hat nicht die Punktierung, die die Vokale angeben. Die hat auch nicht die Angaben, in welcher Melodie rezitiert wird. Keine Satzzeichen. Das zeigt nicht an, wann der Vers zu Ende ist. Das sind alles Dinge, die man vorher lernt, bevor man vorträgt. Und das ist eben jahrhundertelang war das eben eigentlich das große Ziel jedes Jungen, der Bar Mitzwa wird und heute eben bei mehr und mehr Mädchen auch, den Wochenabschnitt, der auf den Geburtstag fällt, eben so zu lernen, dass man ihn in der Gemeinde vortragen kann. Und weil eben das über die Jahrhunderte nicht immer selbstverständlich war, dass das jeder kann, hat sich dann oft auch eben die Trennung gebürgert, dass einer gelesen hat und andere aufgerufen wurden. Und vielleicht auch manchen gemeint, weil nur einer war, der lesen konnte und der dann alles gelesen hat. Aber auf jeden Fall werden 7 aufgerufen und stehen neben dem Leser und sprechen auch die Bracha, den Segensspruch über das Lesen der Tora. Und im babylonischen Talmud steht schon, unsere Rabbinen lehrten, allen können in die Zahl der 7, die am Schabbat zur Toralesung aufgerufen werden, eingeschlossen werden. Sogar ein Unmündiger und sogar eine Frau. Aber die Weisen sagten, eine Frau soll nicht aus der Tora lesen, um der Ehre der Gemeinde wegen. Also im Prinzip, sagt der Talmud, geht das. Und dann wird auch verglichen mit einem unmündigen Kind, das eben noch nicht Bar Mitzwa, oder einem unmündigen Jungen, müsste man hier sagen, der noch nicht Bar Mitzwa ist, und sagt, das geht. Aber es wird nicht um der Ehre der Gemeinde wegen getan. Und da ist jetzt die Frage, ist das ein Begriff, den man ändern kann, oder ist das etwas Feststehendes? Und Rabbi Yosef Karo, eben auch wieder wichtig, der Verfasser des Shulchan Aruch, ist der Meinung, dass es Fälle gibt, wo man ja auf die Ehre verzichten kann. Und dann könnte man sagen, heutige Gemeinden können sagen, unserer Ehre widerspricht es nicht, dass eine Frau zu der Tora aufgerufen wird. Demgegenüber gibt es die Meinung des Bach, Rabbi Joel Zirkis aus Polen, jetzt nicht in Bezug auf die Toralesung, aber auf den Vorbeter nach demselben Prinzip. Die Bedeutung von um der Ehre der Gemeinde willen ist nicht, dass es respektlos ist gegenüber den anwesenden Personen, sodass sie auf die Sorge um die Ehre verzichten könnten. Vielmehr bedeutet es, dass es der Gemeinde nicht ziemt, dass sie vor dem Erhabenen, also Gott, eine Person schickt, der bei ihrem Eintreten für die Gemeinde eine eindrucksvolle Haltung fehlt. Also nach dieser Auslegung ist eigentlich nichts zu machen. Das ist etwas, was sozusagen den betreffenden Personen anhaftet, ob sie nun die Gemeinde ehrenvoll vertreten können oder nicht. Und das ist nicht etwas, was eine Gemeinde entscheiden kann, dass sie das anders sieht. Rabbi Henkin, den wir ja schon gehört haben, dass er gegen das Tragen von Tefillin der Frauen war, schrieb ähnlich dazu, ungeachtet der Argumente, die dafür angeführt werden können, heute das Aufrufen von Frauen zur Tora zu erlauben, bleibt das Aufrufen von Frauen zur Tora außerhalb des Konsenses. Und eine Gemeinde, die sie einführt, kann nicht orthodox genannt werden und wird auch in ihrer Praxis nicht lange orthodox bleiben. Meiner Einschätzung nach trifft dies jetzt und für die nähere Zukunft zu, und ich sehe keinen Grund, darüber zu diskutieren. Und Rabbi Henkin war schon jemand, der wichtig war für die moderne Orthodoxie und eben auch was Torah-Studium von Frauen anging, das sehr positiv gesehen hat. Seine Frau hat auch ein Torah-Institut für Frauen geleitet. Aber gerade eine solche Aussage, wenn ihr das tut, seid ihr nicht mehr orthodox. Das ist etwas, was für viele, wo die kritische Grenze erreicht wird. Weil bei allem Wunsch, Dinge zu modernisieren, Frauen mehr Zugang zu ermöglichen, viele Orthodoxe noch wollen, gerade auch in Israel, wo die Orthodoxen ja die Mehrheit sind und für die meisten, auch säkularen Israelis, jemand, der nicht orthodox ist, auch schon gar nicht mehr als religiös gilt. Da wollen viele nicht riskieren, dass, auch wenn es nur andere sind, die sie ansehen, als wären sie nicht mehr orthodox. Und von daher ist das durchaus eine Entscheidung, die manche Gemeinden daran gehindert hat, das Lesen aus der Tora für Frauen zu erlauben. Aber wir haben auch eine andere Interpretation von Rabbi Daniel Sperber, der im Grunde genommen gesagt hat, es gibt noch etwas, was wichtiger ist als die Ehre der Gemeinde, und das ist die Menschenwürde der Frauen, die durch ihren Ausschluss von Ritualen in der heutigen Welt tief verletzt werden kann. Also auch einen anderen Wert dem gegenüberstellt. Und jetzt noch die Überlegungen von Rabbi Eitan Tucker und Rabbi Michael Rosenberg. Das sind die beiden, das hatte ich auch in einer Fußnote zitiert, haben ein ganzes Buch rausgegeben über die Möglichkeiten, Frauen im Gemeindegottesdienst zu integrieren. Und nachdem sie also die ganzen Quellen durchgegangen sind, kommen sie zu der Folgerung, es könnte sein, dass in unserer Welt die Ehre der Gemeinde selbst es ist, die viele egalitäres Toralesen wünschen lässt. Wir leben in einer Welt, in der es kaum noch rein männliche Institutionen gibt, die ernst genommen werden. Daher könnte man vernünftigerweise argumentieren, dass das Aufrechterhalten des Ausschlusses von Frauen vom Toralesen, dessen Status als eine ernstzunehmende Aktivität in Gemeinden, die in anderen Bereichen ihres Lebens Gleichberechtigung der Geschlechter erwarten, de facto herabsetzt. Ja, das ist also auch ein ganz interessantes Argument, so zu sagen, wenn im Grunde genommen für die Gemeindemitglieder schon selbstverständlich ist, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und auch der große Teil der Umgebung das so sieht, wird die Ehre der Gemeinde sogar verletzt, wenn man nicht bereit ist, den Frauen den gleichen Stand zu geben. Und es ist schon interessant, dass Sie auch sagen, es gibt kaum noch rein männliche Institutionen, die ernst genommen werden. Also er sagt, abgesehen von Sportvereinen, die natürlich aus Gründen unterschiedlicher physischer Kräfte oft eben Frauen und Männergruppen haben. Und beide leben in den USA und waren trotzdem wohl nicht der Meinung, dass sie christliche, kirchliche Institutionen als ernstzunehmende männliche Institutionen zum Vergleich herangezogen haben, sondern wobei natürlich auch in den USA, denke ich mal, die Mehrheit der Kirchen sind, die auch Frauen schon als Pfarrerinnen und in sonstigen Aufgaben haben. Also ihre Sicht ist einfach, rein männliche Institutionen können nicht mehr ernst genommen werden. Das denke ich, im Blick auf die katholische Kirche eine recht provokative Aussage ist. So. Weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass sie dabei daran gedacht haben, aber es klingt einfach so in dem Hintergrund sehr interessant. Und das ist schon inzwischen eine Regelung, die eine wachsende Zahl modern orthodoxer Gemeinden übernimmt, dass die sagen, aufgrund dessen lassen wir Frauen aus der Tora lesen. Und zwar sind das Gemeinden, die weiter getrennte Sitzordnung für Männer und Frauen beibehalten, auch mit einem Vorhang in der Mitte. Die Frauen auch nicht, was wir im nächsten Thema sehen werden, für alles als Vorbeterinnen auftreten werden, lassen werden. Aber eben unter anderem wohl deswegen, weil der Schulchan Aruch schon im Prinzip Toralesen für Frauen für möglich erhält, das machen. Es sieht dann auch rein optisch, sieht das so aus, dass das Pult, von dem die Tora gelesen wird, in der Mitte zwischen dem Männer- und Frauenbereich steht und der Teil des Vorhangs an der Seite, wo man halt steht, dann beiseite gezogen wird, und dann von beiden Seiten also der Zugang, dazu da ist. Und das ist inzwischen schon etwas, wo es eine wachsende Zahl von Gemeinden geht, die so etwas machen oder vielleicht, wenn sie es nicht jeden Schabbat machen, zumindest mal langsam anfangen, das zu machen. Und dann Simchat Torah, was ja das Fest der Torahfreude am Ende des Laubhüttenfestes ist, wo es traditionell jeder zur Torah aufgerufen wird und es meist dann auch in verschiedenen Ecken mit mehreren Torahrollen gelesen wird. Da ist also schon sehr verbreitet, dass da auch Frauen die Möglichkeit gegeben wird, dazu zur Torah aufgerufen zu werden. Ja, also von daher ist das ein etwas, was sich langsam aber sicher, würde ich sagen, verbreitet. Die Frage von Frauen als Vorbeterinnen ist eigentlich.
Tamar, der Wolfgang hat eine Frage
Ja,
dazu.
gerne. Wolfgang, du musst dich noch freischalten.
Naja. Ja, ich wollte nur eine kurze Bemerkung machen. Du hast das eben gerade ja selber schon gesagt, nochmal. Also die Parallelen zur katholischen Kirche, die liegen ja völlig auf der Hand. Wenn du, Anita, eben erzählt hast, du warst jetzt mit Maria 2.0 beim Bischof. Also ich bin ehrlich gesagt, bei der ganzen Diskussion zutiefst überzeugt, wenn es nicht gelingt, in der Frauenfrage irgendwie substanziell weiterzukommen, dann ist unser Laden, genau wie das hier beschrieben ist, aus der Zeit gefallen. Und dann sind wir da nicht mehr anschlussfähig. Das ist schrecklich zu sehen und es ist interessant, dass hier das gleiche Argument so zu finden, in dem, was du gerade zitiert hast. Also so sehe ich es jedenfalls.
Ja, wäre die Frage, wer in der katholischen Kirche sozusagen die Autorität hat, solch eine Argumentation irgendwie beeinflussend vorzubringen?
Die Frauen selber, natürlich alle anderen auch, die Frauen selber.
Der Bischof hat gemeint, es müsse ein Konzil her, das das entscheidet.
Bei dem Judentum ist natürlich auch der Vorteil, und das machen ja hier auch Ethan Tucker und Michael Rosenberg, man muss es ja nicht für die gesamte Orthodoxie entscheiden. Das kann jede Gemeinde im Grunde genommen für sich individuell entscheiden, ob ihr das passend ist oder nicht. Und von daher ist man eben auf unterschiedlichen Stufen. Und was nachher mal, was in 20, 30 Jahren Mehrheit sein wird, weiß man jetzt noch nicht. Aber das ergibt natürlich viel mehr Flexibilität, dass man nicht sagen muss, das müssen jetzt alle machen, sondern wenn eine Gemeinde bestimmte Kriterien hat und bestimmte Argumentationen übernimmt, kann sie das halt machen und die anderen sollen sagen, was sie wollen, sozusagen. Das
Also
ist natürlich
genau,
einfacher.
das ist ja die Situation in der katholischen Kirche auch. Wenn man sieht, was jetzt aus allen Teilen der Weltkirche auf den synodalen Prozess bei uns einströmt, wo die skandinavischen Kirchen, Afrikaner und so weiter sagen, ihr gefährdet die Katholizität der katholischen Kirche. Also ich glaube, da muss nicht jede Gemeinde, aber da muss es möglich sein, dass eben auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit der Entwicklung einfach zugestanden wird und dass die Welt hier anders aussieht als in Asien oder in der afrikanischen Kirche. das ist, meine ich, eigentlich klar und das muss dann eben auch zugestanden werden. Man muss nicht auf ein Konzil warten, meine ich. Also ein Konzil holt ja auch meistens nur das ein, was in der Vergangenheit alles liegen geblieben ist. Das sind Geschichten von früher. Für mich zum Beispiel beim Konzil ist tatsächlich die kleine Erklärung Nostra Aetate, die so in die Zukunft weist, einer der revolutionärsten Texte überhaupt. Und der ist leider in den Gemeinden kaum bekannt und noch nicht eingeholt. Also da ist noch viel Potenzial. Vieles andere ist eine Zusammenfassung der Vergangenheit.
Der Schüller hatte sich noch gemeldet. Danke, Wolfgang.
Nur eine Anmerkung dazu, die das vielleicht für die christliche Sicht noch vertieft. Wir haben es ja als Menschen und gerade vielleicht auch als Christen gerne immer einfach. Und in der Diskussion dominieren oft Kirchenrechtler, die natürlich das Ganze auf Rechtsparagraphen zurückführen. Das versucht immer Eindeutigkeit herzustellen. Wir haben ja auch einen reichen Schatz an Traditionen. Die gesamte Kirchengeschichte, und ich erinnere daran, dass Hubert Wolf zum Beispiel aus Münster ja ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Krypta, wo er genau diese Traditionen, die verborgen sind, einmal aufgearbeitet hat und festgestellt hat, es gab eben im Mittelalter Äbtissinnen, die zum Beispiel bischöfliche Aufgaben ausgeübt haben. Also es ist nicht so, dass Traditionen, und das haben Sie ja auch am Beispiel des Judentums dargestellt, Frau Avram, eindeutig sind, sondern Traditionen sind vielfältig. Sie sind ein reicher Schatz, auf den man sich berufen kann. Und heute leidet die Diskussion oft daran, dass diese reiche Fülle der Tradition vereinseitigt wird. Man gesagt hat, dann, und das geht ja bis nach Rom, das ist immer schon so gewesen, aber so einfach ist es eben nicht. Es ist viel, viel komplexer. Deswegen hat es ja einen großen Charme, dass man im Prinzip die Tradition kennen muss und sich damit befassen muss und dadurch auch immer wieder auf diese Vielfältigkeit gestoßen wird. Das täte uns als Christinnen und Christen ja auch ab und an gut, sich mit dieser Vielfalt zu beschäftigen und nicht nach Eindeutigkeiten immer zu suchen.
Ja, ich denke, das ist wirklich der Vorteil, dass man, wenn man eine ernstzunehmende halachische Entscheidung fällen will, eben wirklich nachgucken muss, was haben so mehr oder weniger alle gesagt. Und natürlich sagen kann, eines ist Minderheitenmeinung, aber man muss es zumindest auf den Tisch legen. Und in rabbinischer Tradition würde man natürlich die Stellung der Äbtissin im Mittelalter all das angehen und überlegen, unter welchen Bedingungen war das und was kann uns das für heute sagen. Das wäre dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das anzugehen. Ja, ich sehe, wir bekommen noch Zuwachs.
Ja, hallo zusammen. Die Konferenz ist jetzt zu Ende.
Sehr schön.
Ja, willkommen. Wir sind schon ein bisschen in der Diskussion gerade, wo die Verbindungen sind oder die Parallelen, katholische Kirche, Frage der Frau und Judentum.
Genau. Ja, gehen wir dieser Frage noch ein bisschen weiter nach, eben der Frage, ob Frauen Vorbeterinnen sein können. Und das ist durchaus auch eine der wichtigsten Fragen für den Gemeindegottesdienst. Und im Grunde der Vorbeter ist die wichtigste Person in gewisser Weise für den Gemeindegottesdienst. Einen Rabbiner braucht man nicht für den Gemeindegottesdienst, aber einen Vorbeter, ja, nicht notwendigerweise eine Person, die dafür bezahlt wird. Aber einer muss halt da vorne stehen und die Sache organisieren. Das können also auch durchaus einfache Gemeindemitglieder sein, aber es muss halt jemand dafür ausgewählt werden. Ja, also das Problem hier besteht in zwei Aspekten eigentlich. Das eine ist, dass der Vorbeter die Gebetspflicht für die erfüllt, die nicht selber beten können. Also auch aus einer Zeit, wo eben noch nicht gedruckte Gebetsbücher vorhanden waren und vielleicht nicht alle die Texte auswendig konnten. Darum hat der Vorbeter Teile vom Gebet nachher nochmal wiederholt. Und wenn da diejenigen, die es nicht selber konnten, Amen geantwortet haben, haben sie damit sozusagen ihre Pflicht erfüllt. Und da kommt jetzt die Frage, kann das denn dann jemand tun, wenn er nicht selbst verpflichtet ist? Denn wir hatten ja gesehen, dass Frauen nicht zu allen Teilen des Gebetes verpflichtet sind. Und das zweite Problem ist, dass der Vorbeter die Gemeinde auch leitet bei Abschnitten, die nur im Minyan gebetet werden können. Und der Minyan ist eben nach der Tradition eine Gruppe von 10 Religionsmündigen, sprich Männer ab dem 13. Lebensjahr. Und wenn es solche Abschnitte gibt, die einen Minyan brauchen, kann dann der Vorbeter dafür jemand sein, der nicht religionsmündig ist. Klingt im ersten Moment eher so, dass es für Frauen nicht gut aussieht, aber wenn man das genau sieht, ist es eigentlich relativ einfach. Denn das eine ist, dass die Notwendigkeit, dass der Vorbeter die Gebetspflichten für alle erfüllt, kaum noch gegeben ist. Denn heute haben alle im Normalfall ihr gedrucktes Gebetbuch, kennen auch meist die Gebete auswendig, sodass in dem Sinne der Vorbeter eigentlich gar nicht mehr nötig ist, das für andere, nochmal für die, die es nicht kennen, zu wiederholen. Und dann nur noch das Gebet ordnet. Und da wäre sozusagen kein Problem, auch wenn jemand nicht verpflichtet ist. Und dazu kommt aber noch, dass die Frauen zwar nicht zu dem Lesen des Höre Israel verpflichtet sind, wie wir das ja letztes Mal gesehen haben, aber ja nach wirklich weitem rabbinischen Konsensus zu dem dreimal täglichen 18 Bittengebet. Das ist diese auf Hebräisch sogenannte Amida, das kommt von dem Verb la'amot, stehen, weil es eben im Stehen gebetet wird. Und das ist eigentlich, wenn in rabbinischer Tradition von Gebet gesprochen wird, Gebet mit dem bestimmten Artikel, ist immer die Amida gemeint. Und es ist ja auch die Amida, die wiederholt wird vom Vorbeter. Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Das heißt, in dem Fall trifft es also gar nicht zu, dass Frauen nicht verpflichtet sind, sondern die meisten rabbinischen Autoritäten sind der Meinung, dass sie verpflichtet sind. Und dann können sie natürlich auch andere die Pflicht für andere erfüllen. Etwas schwieriger ist es bei der Frage mit dem Minyan, aber auch nicht so kritisch. Denn man kann auch sagen, dass man zwar einen Minyan für diese Teile braucht, aber keine besondere Qualität des Vorbeters dafür erforderlich ist. Und das, die Frage, ob Frauen Vorbeter sein können, ist in der rabbinischen Tradition bis Ende des 20. Jahrhunderts nie gestellt worden. Also das ist auch sozusagen eine methodische Problematik. Wie komme ich daran, wenn vorher die Frage noch nie jemand gestellt hat? Und eine mögliche Parallele ist eben die Frage, die Position von Minderjährigen anzugehen, die ja auch noch nicht religionsmündig sind. Und da gibt es eben Beispiele, dass manche Gemeinden ja Minderjährige als Vorbeter in bestimmten Situationen nie festgenommen haben. Und außerdem sind alle die Dinge, die einen Minyan erfordern, da geht es gerade genommen auch um die Heiligung des Namens Gottes. Und das ist etwas, wo natürlich Frauen zu verpflichtet sind. Ja, und hier haben wir einen interessanten Text von Rabbi Yahya Bacharach, der in Koblenz, Mainz und Worms tätig war. Der also schreibt, etwas Merkwürdiges ist in Amsterdam geschehen und wurde ganz öffentlich gemacht. Ein Mann starb ohne einen Sohn und ordnete an, dass 10 Männer 12 Monate lang jeden Tag in seinem Haus lernen sollten. Und nach ihrem Lernen sollte seine Tochter Kaddisch sagen. Also es besteht der Brauch nach dem Tod, nicht der Brauch, sondern schon wirklich eine Verpflichtung, dass nach dem Tod von Vater oder Mutter der Sohn 12 Monate lang im Gemeindegottesdienst das Kaddisch, das Totengebet für seine Eltern sagen wird. Und dann kommt eben die Frage, manche hat nur eine Tochter und keinen Sohn. Und hier hat jemand gesagt, dann werde ich zwar dafür sorgen, dass 10 Männer als Minyan da sind. Kaddisch kann man nicht nur im Rahmen des Gemeindegottesdienstes, sondern eben auch nach Torahlernen sagen. Und dann soll meine Tochter in Gegenwart dieser 10 Männer den Kaddisch sagen. Und Bachach schreibt weiter, die Weisen und Leiter der Gemeinde erhoben keinen Widerspruch. Also für die Gemeinde in Amsterdam war das völlig in Ordnung. Er ist anderer Meinung und er schreibt, und obwohl es keine Grundlage gibt, ihnen zu widersprechen, denn auch Frauen sind zur Heiligung des Namens verpflichtet und es gibt einen Minyan von Männern, besteht doch Grund zur Sorge, dass die Kraft der Bräuche Israels, die auch Torah sind, geschwächt wird und sich jeder einen eigenen Altar baut, entsprechend seiner Ansichten. Daher muss man in diesem Fall, wo die Sache öffentlich ist, dagegen protestieren. Also er hat einerseits keine Wahl, er muss sagen, es gibt keine wirkliche Grundlage, ihm zu widersprechen. Ich kann kein ernsthaftes Argument dafür anführen. Aber eben die Sorge, die Bräuche werden geschwächt, man tut nicht mehr das, was man immer schon gemacht hat, und deswegen will ich das nicht. Das ist seine Argumentation. Und das ist eben, das haben wir ja vorher auch schon bei den Tfilin gesehen, das ist durchaus ein weit verbreitetes Argument. Aber wir haben darauf eine moderne Antwort von Rabbi Aaron Soloveitchik, das ist der Bruder des berühmten Chaim Soloveitchik, des Begründers der amerikanischen modernen Orthodoxie. Er schreibt genau in Bezug auf den Text von Bachrach, es scheint, dass es heute, wo viele jüdische Männer und Frauen hinsichtlich des Aufrufens von Frauen zur Torah für Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen, wenn orthodoxe Rabbiner eine Frau daran hindern, Kaddisch zu sagen, in einem Kontext, wo es möglich ist, dass dies zu einem wachsenden Einfluss konservativer und liberaler Rabbiner führen wird, verboten ist, eine Frau daran zu hindern, Kaddisch zu sagen. Das ist ein ähnliches Argument, wie wir es vorhin schon bei Tucker und Rosenberg hatten. Im Grunde genommen, die Frauen werden sich von der Orthodoxie verabschieden. Sie haben ja andere Möglichkeiten. Es gibt liberale Gemeinden, es gibt konservative Gemeinden, wo das geht. Und die Orthodoxie schadet sich selbst und schwächt im Grunde genommen das, was ihr wichtig ist. Und in dem Zusammenhang müsste man wohl sagen, man tut den Bräuchen Israels keinen Gefallen mehr, wenn man Frauen daran hindert. Also es ist durchaus, man könnte sagen, ein gewisses Selbsterhaltungswunsch der Orthodoxie zu sagen, wir müssen das mitziehen, wenn wir keinen wirklichen Grund dagegen haben können. Und das ist auch etwas, was inzwischen schon immer mehr akzeptiert ist. Ich war vor, das ist auch schon über 20 Jahre her, war ich leider meiner Beerdigung von einem 18-, 19-jährigen Mädchen, das an Krebs gestorben war. Und die Mutter hat bei der Beerdigung, da standen die ultraorthodoxen Leute von der Beerdigungsgesellschaft daneben, hat Kaddisch zusammen mit dem Vater für ihre Tochter gesagt. Und ich denke, das ist auch so ein Moment, wo eben auch die Ultraorthodoxen, weil die ja eben diejenigen sind, die hier die Kontrolle über die Beerdigungsgesellschaft haben, wo die auch mitbekommen, die würden das nicht selber machen. Aber sie sehen eben, dass es auch unter orthodoxen Juden eine wachsende Zahl gibt, die das mitmachen. Und ein Fall ist auch auf traurige Weise berühmt geworden. 2014, vielleicht erinnern Sie sich noch, da sind ja drei Yeshiva-Schüler in der Westbank von Leuten der Hamas ermordet worden. Und daraus ist dann der ganze Krieg im Gazastreifen gekommen. Und deren Beerdigung war natürlich etwas, wo Politiker, die Oberrabbiner Israels teilgenommen haben. Und bei der Beerdigung von einem der Jungen hat auch dessen Mutter Kaddisch gesagt. Das ist eine Frau, die sehr stark im Torah-Studium involviert ist. Sie würde nicht zu einem egalitären Minyan gehen, aber eben durchaus als Torah-Gelehrte anerkannt ist und für die es irgendwo auch klar war, natürlich sage ich Kaddisch über meinen Sohn. Und sie hat das Fernseh-Live-Übertragung in Anwesenheit der Oberrabbiner gemacht, wo natürlich wäre sie froh gewesen, wenn sie nicht Kaddisch über ihren Sohn hätte sagen, das ist vollkommen klar. Aber nachdem die Situation einmal da war, ist das zu etwas geworden, was gezeigt hat, wie sehr sowas eben auch so nicht Konsens, aber doch irgendwo akzeptabel ist. Und wo eben auch die Oberrabbiner daneben saßen und natürlich nicht dagegen protestiert haben. Also das ist von daher auch schon etwas, was sich durchaus mehr die Bahn bricht, was noch nicht heißen muss, dass mit derselben Argumentation auch Gemeinden bereit sein werden, Frauen als Vorbeterinnen zu akzeptieren. Da kommt immer noch mehr das Argument, das gilt schon nicht mehr als orthodox sozusagen. Und dann kommen wir schließlich zu der ja vielleicht kritischen Frage, ob man eben Frauen in den Minyan von 10 Religionsmündigen einschließen kann. Und da sehen wir, in Mishnah und Talmud wird die Frage nie aufgeworfen. Sozusagen, das muss nicht, das muss, und sozusagen, das lässt offen, wie die Rabbinen des Talmud das gesehen haben. Sie erwähnen nur in Ausnahmefällen manchmal, dass eventuell Minderjährige und Sklaven eingeschaltet werden konnten. Und das ist normalerweise die Reihe Frauen, Minderjährige und Sklaven. Das sind die, die von positiven Geboten, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, ausgenommen werden. Das ist eine, sozusagen eine Dreiergruppe, die häufig kommt. Und in Bezug auf den Minyan werden in Mishnah und Talmud nur Minderjährige und Sklaven erwähnt. Und da sind theoretisch zwei Folgerungen möglich. Entweder sie haben es für Ort nicht für möglich gehalten, eine Frau einzuschließen, oder vielleicht ist es mal selbstverständlich für sie. Das wären theoretisch die beiden Möglichkeiten, die offen stehen. Bei den mittelalterlichen Rabbinen sieht man dann schon selbstverständlich, dass Minyan als eine Gruppe von 10 religionsmündigen Männern verstanden wird, ohne dass sie erklären, warum sie Frauen nicht mitzählen. Das hatte sie offensichtlich selbstverständlich, so haben sie den Talmud interpretiert. Die einzige Ausnahme ist Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, auch eine ganz wichtige Autorität, Enkel Raschis, des wichtigsten Bibel- und Talmud-Kommentators, hat in Nordfrankreich gelebt. Und Rabbeinu Tam schreibt also er bezieht sich auch nicht auf Frauen, aber er geht zumindest direkt die Frage an, wer mitgezählt werden kann. Und er sagt, ein Minderjähriger oder Sklave können den Minyan vervollständigen, da Gottes Gegenwart unter allen, die zur Einhaltung von Geboten verpflichtet sind und in den Bund gehören, weilt. Aber mehr als einer würde dem Himmel keine ausreichende Ehre erweisen. Das heißt, Rabbeinu Tam sieht, dass auch Minderjährige und Sklaven die zwar nicht zu allem verpflichtet sind, aber doch in den Bund Gottes mit Israel hineingehören und ja einige Gebote halten müssen. Und deswegen können sie eben im Notfall die zehnte Person sein. Aber und die Grenze ist sozusagen, aber mehr geht nicht, denn der Himmel erwartet schon, dass ihm mit wirklich Vollverpflichteten die ausreichende Ehre erwiesen wird. Die logische Folgerung daraus wäre, dass eine Frau mit dem gleichen Argument auch mitgezählt werden kann. Und genau das wird uns auch von Rabbi Simcha von Speyer im 13. Jahrhundert berichtet, wo es nämlich heißt, da das Kriterium, da über Frauen nie gesagt wird, dass wenn sie dabei sind, dem Himmel keine ausreichende Ehre erwiesen wird, könnte man sogar mehr als eine Frau zählen. Also das ist, Rabbi Simcha ist zwar eine Einzelmeinung, aber er ist der Meinung, dass es möglich ist. Dann haben wir die Gegenmeinung von dem Lewusch, Rabbi Mordechai Jaffe, in Prag geboren und hat in Italien und Polen gelebt. Der sagt schon ganz eindeutig, weder ein Sklave noch eine Frau noch ein Minderjähriger können zum Minyan gezählt werden, da sie nicht zu den Geboten verpflichtet sind. Und das heißt natürlich, da sie nicht zu allen Geboten verpflichtet sind. Also er sieht eine besondere Kategorie von Personen, die eben zu allem verpflichtet sind. Und er sagt dann, manche erlauben 9 Erwachsenen einen Minderjährigen hinzuzufügen, da der Minderjährige letztlich, nämlich wenn er 13 wird, verpflichtet sein. Da sozusagen der Minderjährige ist vorzuziehen dem Sklaven und der Frau, weil er im Laufe seines Lebens eben sozusagen das Potenzial, zu allem verpflichtet zu sein, immer schon bei sich hat. Er muss nur das nötige Alter erreichen und kommt dann in die Kategorie. Wenn wir dann weiterkommen zum Beit Yosef, also dem Kommentar, den Rabbi Yosef Karo vor dem Shulchan Aruch verfasst hat, der erwähnt Rabbeinu Tam und Rabbi Simcha und gibt damit im Grunde genommen zu, dass das möglich ist, aber er sagt dann, da Rabbeinu Tam selber so etwas nicht wollte, also nicht ausdrücklich gesagt hat, dass auch Frauen mitgezählt werden können, wie kann man in dieser Hinsicht nachsichtig sein? Sozusagen, Rabbeinu Tam ist so eine große Autorität, wir können nichts gegen ihn machen. Und dann sagt er, und außerdem ist es allgemeine Praxis, Frauen in keiner Weise einzuschließen. Und genauso sagt das dann auch im Shulchan Aruch, ein Minyan besteht aus 10 erwachsenen freien Männern. Und dann, wir sehen hier irgendwo diese Spannung. Irgendwo wissen sie, es wäre eigentlich möglich, aber das Gegenteil ist halt in der ganzen Welt verbreitet. Und das sehen wir auch bei Rabbi Jakob Emden, ein wichtiger Rabbiner in Altona. Die Weisen sagten ausdrücklich, dass eine Frau zu den 7, die zur Tora aufgerufen werden, gezählt werden kann. Dennoch sagten sie, dass sie nicht öffentlich lesen darf wegen der Ehre der Gemeinde. Und das ist auch das Problem hinsichtlich des Einschlusses von Frauen im Minyan. Die Halacha ist eindeutig, dass das einzige Hindernis, sie mitzuzählen, der Aspekt der Ehre ist. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, sondern eben nur dieses etwas Schwammige der Ehre. Aber heute, da alle Autoritäten darin übereinstimmen, dass Frauen nicht mitgezählt werden, kann nichts weiteres gesagt werden. Wir sollten nicht von der Entscheidung des Beit Yosef abweichen, dessen Zeugnis glaubhaft ist, dass der Brauch, sie nicht mitzuteilen, sich zu zählen, sich verbreitet hat. Also hier sehen wir schon, wenn einmal die wirklich großen Autoritäten was festgelegt haben, obwohl jeder zugibt, eigentlich ist die Halacha nicht dagegen, ist man sehr, sehr zögerlich, dagegen zu gehen. Und ähnliche Zitate wie das von Rabbi Jakob Emden findet man bis ins 20. Jahrhundert. Und trotzdem versuchen Ethan Tucker und Michael Rosenberg das zu unterminieren und sagen, die Analyse von Rabbeinu Tam zeigt, dass Frauen theoretisch mitzählen. Die Frage war nur, ob die realen Umstände jüdischen Lebens die praktische Umsetzung der Theorie unterstützen konnten und sollten. Die Frage für Gemeinden, die heute um diese Angelegenheit ringen, ist, welche Konsequenzen die Fortsetzung der Realität hat. Die bloße Existenz dieses moralischen Dilemmas für einige Gemeinden und die Intensität, mit der es behandelt wird, zeigen die Überzeugung, dass eine Botschaft, die sagt, dass Frauen die Ehre des Himmels unterminieren, heute offenbar falsch und verzerrend ist und vielleicht sogar die Vitalität der jüdischen Gemeinde bedroht. Also auch hier wieder zu sagen, die Ehre ändert sich. Damit hätten wir aber noch nicht das Problem des Lewusch gelöst, der eben sagt, zu Mignan kann ich jemanden zählen, der mich wirklich zu allen Geboten verpflichtet ist. Und da ist eigentlich bahnbrechend Rabbi Yoel Ben Nun, der hier in Israel ein ganz wichtiger Rabbiner ist und gemäßigter Vertreter der Siedlerbewegung, der nämlich im Grunde genommen die Bahn bricht, zu sagen, Frauen heute sind für alles verpflichtet. Er sagt nämlich, die meisten Frauen heutzutage sind frei und nicht sklavenähnlich, denn es gibt keine höhere Macht über ihnen. Daher übersieht jeder, der die Entscheidungen der Weisen zitiert, die auf der Vorstellung, eine Frau ist einem sklavenähnlich in jeder Hinsicht beruhen, dass er eine Halacha von einer Realität in eine andere überträgt, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt. Es ist offensichtlich, dass wir nicht über dieselbe Kategorie von Frauen sprechen. Das heißt, Rabbi Yoel Ben Nun guckt darauf, wie werden eigentlich Frauen in der talmudischen, in der rabbinischen Literatur definiert und sagen, im Grunde der rabbinische Begriff Frau ist kein biologischer Begriff, sondern er ist ein sozialer Begriff, der gerade weil Frauen immer mit Sklaven und Minderjährigen zusammenbezogen werden, im Grunde genommen eine freie Person, die abhängig ist von anderen, wie zum Beispiel ihrem Vater, ihrem Ehemann ist, meint. Und das stimmt für heutige Jüdinnen einfach nicht mehr. Die haben ihr eigenes Bankkonto, die haben ihre eigene Arbeit. Man kann sie in dem Sinne nicht als abhängige Personen gehen. Und darum sagt er zunächst mal im Grunde genommen, also der erste Schritt ist, und das ist vielleicht für manche orthodoxen Jüdinnen gar nicht so angenehm, die Frauen sind verpflichtet für alle Gebote, von denen man bisher gesagt hat, sie sind auszunehmen, zumindest Frauen in gewissen gesellschaftlichen Konstellationen. Man könnte bei ultraorthodoxen Frauen durchaus auch darüber streiten, ob das zutreffen würde. Aber sozusagen für die moderne Orthodoxie müsste man eigentlich sagen, die Frauen sind heute auch verpflichtet, sogar Tfilin anzulegen. Das wäre auch nicht nur, dass sie die Möglichkeit haben, sondern dass sie verpflichtet sind. Und gerade auf diese Richtung greifen dann Tucker und Rosenberg wieder zurück und sagen, Rabbiner Ben Nuns Modell ermöglicht, Frauen gleichberechtigt zu Minyan zu zählen. Selbst nach der Definition des Levush, dass dies eine Gruppe von 10 maximal auf die Gebote verpflichteten Juden ist. Wir finden dieses Modell ehrlich und plausibel als einen halachischen Weg und seine Betonung ritueller Gleichberechtigung der Geschlechter gerade als eine Verpflichtungen verschärfende und nicht sie aufweichende Angelegenheit spricht uns an. Aber wir erkennen auch an, dass diese Art halachischen Denkens noch neu ist und in vielen Gruppierungen noch beobachtet und verdaut wird. Also auch zu sagen, also wenn wir so weit sind, dass Frauen wirklich zu allem verpflichtet sind, dann ist eigentlich auch logisch, sie gleichberechtigt zum Minyan zu zählen. Und ich muss sagen, das ist auch die Argumentation, die mir persönlich am sympathischsten ist und die mich am meisten überzeugt. Und sie weisen aber auch darauf hin, dass das durchaus eine revolutionäre Auslegung ist, die möglich ist, aber eben wo noch Zeit brauchen wird, um sich durchzusetzen. Und es gibt de facto wirklich sehr wenige Gemeinden, die sich noch in irgendeiner Form orthodox definieren und die Frauen so mitzählen. Aber zumindest würde ich sagen, ist hier die halachische Grundlage gelegt. Und die beiden führen auch noch ein Beispiel an, dass es so eine Umdeutung eines Begriffes schon in der jüdischen Tradition gibt, nämlich von einem provenzalischen Rabbiner namens Hameiri im späten Mittelalter, der gesagt hat, den Begriff Nicht-Jude kann ich nicht auf meine christlichen Zeitgenossen anwenden. Und damit die durchaus auch sehr revolutionäre Entscheidung gefällt hat, alle Verbote von Kontakten mit Götzendienern kann ich nicht auf meine christlichen Mitbürger anwenden. Auch eine Argumentation, die unglücklicherweise ziemlich untergegangen ist und erst in neuerer Zeit wieder ausgegraben wird. Ja, auf dem Gebiet ist auch nochmal viel zu tun, eben die Beziehung zu Nicht-Juden, soweit sie Monotheisten sind. Aber da hätte man so ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, ein Begriff muss in meinem gesellschaftlichen Kontext anders gelesen werden. Das ist also sozusagen, es gibt ein Paradigma dafür, dass man auch den Begriff Frau neu definieren kann. Ja, das wären eigentlich so die Dinge, die ich anbringen wollte. Ja, vielleicht, wenn ein paar Rückmeldungen noch da sind, wir haben ja schon ein bisschen gehört, dass da durchaus Überlegungen sind, die man vielleicht auch auf die katholische Kirche übertragen könnte, in der Art zu argumentieren. Und wenn das ein bisschen inspiriert, freue ich mich natürlich auch.
Anita?
Ja.
Ja, ich habe eine Frage noch. Leider Gottes hat mein Drucker ab Seite 6 nichts mehr ausgedruckt und müssen wir gucken, dass ich das nochmal nachlesen kann. Insofern habe ich jetzt an deinen Lippen gehangen, Tamar. Und ich habe sozusagen eine Frage mitgebracht. Wir waren jetzt gerade eine Woche in Jerusalem und im Negev unterwegs und danach war ich dann noch eine Woche in Galiläa. Da ging es auch um den Minjan und die Frage, ob in Krisenzeiten, wenn man keine 10 Männer zusammenkriegt, ob da auch Nicht-Juden, religionsmündige Leute, sozusagen gebeten werden können, die fehlenden 3, 4 zu ersetzen, damit 10 Leute für den Minjan zur Verfügung stehen. Ist das so?
Ich habe gehört, dass das in Deutschland de facto in manchen Gemeinden gemacht wird. De facto ist das nur noch halachisch völliger Blödsinn. Denn wir haben gesehen, die eigentliche Grundlage ist, dass jemand zumindest zum Bund Gottes mit Israel dazugehört. Und das gilt natürlich nicht für Nicht-Juden. Und da würde es dann schon eher Sinn machen, einen Minderjährigen oder eine Frau mitzuzählen als Nicht-Juden. Aber es scheint, dass gerade, ich denke auch in deutschen Gemeinden, fehlt ja auch oft wegen der Shoah und mangels ausgebildeter Leute, fehlt einfach auch die halachische Kenntnis. Und ich glaube, da ist so drin, Minyan ist Männer, dass man nicht die halachischen Traditionen kennt, die eben die Möglichkeit gesagt haben, man kann vielleicht Minderjährigen nehmen und vielleicht schlimmstenfalls in Anführungsstrichen eine Frau. Die Rabbinen haben nie diskutiert, ob man eine Nicht-Juden dazu nehmen kann. Also das bricht sozusagen den Sinn des Ganzen
auf. Ja, verstehe. Also ich habe 40 Jahre in Mönchengladbach gearbeitet und eigentlich immer auch mit der jüdischen Gemeinde zusammen. Der Einzugsbereich ist ja sehr groß, der geht von Jülich bis Mönchengladbach bis Bach, Breil. Und es hat viele Jahre gegeben, als eben keine 10 Männer zusammenkommen konnten. Wenn dann ganz alte Leute, die Gemeinde war sehr klein, heute ist es eine völlig andere Situation, weil sehr viele Leute da sind. Aber es hat ganz viele Jahre gegeben und es war natürlich schmerzhaft für die Gemeinde, dass da kein Gebet stattfinden konnte.
Und dann, ja, es ist natürlich sehr schmerzhaft.
Kann ich mir vorstellen, dass man das sozusagen dann ergänzt.
Aber vielleicht gerade auch solche Situationen sind weder in Israel noch in den USA normalerweise dringend. Aber das wäre vielleicht eben auch ein Ansporn für deutsche Gemeinden zu sagen, überlegen wir uns mal, wie es mit den Frauen aussieht, ob uns das nicht ein Teil des Problems lösen kann.
Ja, aber das auf jeden Fall. Aber natürlich im neu angefangenen jüdisch-christlichen Dialog kann man da eben vielleicht auch nochmal über gemeinsame Wurzeln im Zweifelsfall nachdenken. Das ist
Wäre sicher, also darüber nachdenken könnte man sicherlich, aber das wäre
natürlich eine andere
Situation. Würde eine sehr revolutionäre Neudefinition der Beziehung des Judentums zum Christentum erfordern. Es wäre eine große Herausforderung, das mal durchzudenken, zu überlegen, ob man sagen könnte, weil auch die Christen sich zumindest auf Abrahams Bund berufen, ob man da was machen könnte. Ich würde sagen, in Israel haben wir erstmal das Problem, Leuten auszureden, dass Christen Götzendiener sind. Da müssen wir noch ganz woanders anfangen. Aber mich würde es durchaus reizen, mal die Frage weiter nachzudenken, ob man das auf der Basis machen könnte.
Also eine kleine Bemerkung. Ich war mit der Gruppe in Abu Ghosh und habe da gesehen, dass da ein kleiner Gedenkplatz ist für den früheren Kardinal von Paris, Lustiger oder Lustiger, der als Jude geboren wurde mit dem Namen Aaron zunächst einmal und dann letztendlich konvertiert ist und Erzbischof von Paris geworden ist. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Da stand auf dem großen Platz vor Notre Dame der Sarg, da wurde Kaddisch gesprochen und noch einige andere Gebete. Und dann wurde der Sarg in die Kirche überführt und dann gab es die katholischen Exequien. Und seine Freunde und seine Familie in Israel hat gesagt, wir wollen irgendwo einen Ort haben, um an diesen Menschen mit dieser Biografie zu erinnern. Und das ist ein wunderschöner Ort in Abu Ghosh. Ich weiß nicht, du kennst das vermutlich, ne?
Ja, wo es dieser benediktinischen Gemeinschaft ja da auch der Kontakt zum Judentum durchaus wichtig ist. Und auch Lustiger im Gegensatz zu jüdischen Konvertiten aus früheren Zeiten war es ja auch wichtig, seine jüdische Herkunft nicht zu verleugnen, ähnlich wie es in Israel mit Pater Daniel Rufeisen, dem Karmeliten, war, der ja auch eben als Jude hier im Grunde genommen in Israel anerkannt wurde, obwohl er eben auch zum Christentum übergetreten und Karmelit geworden war. Also das ist sicher auch etwas, was auch ein neues Phänomen ist, dass Juden, die zum Christentum übertreten, sich auch noch irgendwie eine jüdische Identität bewahren und da sicher auch nochmal ganz neue Fragen kommen. Und auch, wie du sagtest, man hat vor der Kirche das Kaddisch gebetet in der Kirche. Also das, in Israel, also soweit ich weiß, ist da, ich weiß nicht, was an Daniel Rufeisens Grab geschehen ist, ob da jemand Kaddisch gesprochen hat. Es wäre hier nochmal wesentlich schwieriger, so einen gemeinsamen Gottesdienst zu machen, wo man erst Kaddisch sagt und dann in die Kirche geht. Aber das ist sicher Dinge, die man sich überlegen sollte bei Menschen, die wirklich in zwei solchen Identitäten leben.
Ja, da gibt es ja keine Blaupause für. Das muss man sozusagen erfinden.
Ja, das sind einfach noch Einzelfälle und man muss dann halt jeweils überlegen, was passt sozusagen.
Alles wird komplizierter.
Die Frau Bertuch hatte noch eine Frage.
Bitte Mikrofon anschalten.
Es gibt doch diese zwei Oberrabbiner in Israel, nicht? Einen sephardischen, glaube ich, nein, askenasischen. Was sagen die denn zu solchen Überlegungen? Ist das in deren Köpfen Gedanken drin oder?
Die heutigen Oberrabbiner denken wahrscheinlich um Gottes Willen. Das sind ziemlich konservative Leute und sind auch inzwischen, es ist auch jetzt schon so, ja sicher 30, 40 Jahre lang so, die Oberrabbiner heute sind keine wirklichen großen Autoritäten im Moment, sondern die Söhne von jemandem. Und sie haben ja auch eigentlich nur eine repräsentative Funktion. Sie haben keine größere halachische Autorität. Sie sind nicht die Wiederaufstehung vom Sanhedrin, der wirklich was entscheiden könnte. Also auch in dem Sinne macht es auch keinen Unterschied. So, aber sozusagen diese offizielle Repräsentation ist gar nicht glücklich mit diesen Überlegungen. Und das sind eher andere Rabbinen, die auch vielleicht mehr mit Gemeinden, die eben solche Bedürfnisse verbunden sind, zu tun haben und die diese Gedanken weiterbringen. Und da ja niemand gebunden ist in dem Sinne an die Oberrabbiner, was soll sozusagen, das kann man auch an ihnen vorbeimachen.
Ja, gut. Danke.
Ja, gibt es weitere Fragen oder Rückmeldungen? Theresa.
Ja, ich hätte noch eine Frage zum Ehrbegriff eigentlich. Also er fiel ja jetzt ganz oft und ich hatte mich gefragt, wie entehrt eine Frau sozusagen Minion und hängt das dann auch mit dem Menstruationsblut wieder zusammen? Also ich hatte jetzt nicht ganz verstanden, wie dieser Ehrbegriff überhaupt aufgebaut ist.
Das ist auch durchaus schwierig. Er taucht auf, wie oft eben in rabbinischer Literatur, ohne dass eine klare Erklärung gegeben wird. Und deswegen muss man ihn ja auch dauernd weiter diskutieren, weil er als ein Fachbegriff, dem keine Definition mitgeliefert wird, auftaucht. Und deswegen ja die ganze Diskussion, kann sich dieser Begriff ändern. Aber es sieht nicht so aus, dass das was mit der Frage der Menstruation zu tun hat. Die Frage tauchte bei den Tfilin auf, weil das eben etwas ist, was man körperlich auf den Körper legt und daher die Reinheit betrifft. Aber alle die anderen Fragen, da geht es wirklich mehr darum, also im Groben, wo das eben Frauen, Personen waren, die auch in sonstigen Bereichen des Lebens eben in alter Zeit nicht gleichberechtigt waren, die nicht zu allen Geboten verpflichtet waren und von daher als weniger vollgültige Juden als Männer galten. Und irgendwie muss man es wohl in diesem Kontext sehen. Aber die genaue Definition ist eben durchaus auch strittig und dankenswerterweise, denn deswegen kann es heute auch in andere Richtungen interpretiert werden.
Okay, danke schön.
Ja, das, ich glaube, dann nehmen wir das hieraus mit, dass man weiter im Gespräch bleiben kann, es Auslegungsmöglichkeiten gibt und das etwas ist, was ja auch unsere Chance vielleicht ist, innerhalb der katholischen Kirche sozusagen im Gespräch zu bleiben. Und auch da gibt es ja dann nochmal die unterschiedlichen Richtungen. Und es ist wirklich die Frage, also einerseits, ne, wie der Herr Schüller eben auch hingewiesen hat, die historische Dimension. Es gibt auf der anderen Seite die pastorale Dimension, also die Frage danach, wenn ich das, wir sind ja nicht in einem zeitlosen Raum, sondern wir befinden uns in entsprechenden Gesellschaften, die auch unterschiedlich sind auf der Welt. Und ob es da eine entsprechende Anpassung braucht, damit es überhaupt noch verständlich ist, im Grunde genommen.
Ja, und ich denke, der andere Aspekt durchaus auch eben auf fundierte Weise auch Kontra geben zu können, wenn man Leute hört, im Judentum ist die Situation der Frau ja furchtbar, dass es da durchaus auch unterschiedliche Positionen zu gibt. Und ich denke, da ist eben auch oft viel einfach an allgemeinen Eindrücken und wenig an Wissen da. Und da hoffe ich, dass auch jetzt ein paar Texte da sind, die da ein bisschen weiterhelfen können. Ich wollte noch kurz sagen, wir hatten ja darüber gesprochen, wir wollen auch über die Frage, wie auch in der Orthodoxie Bibelkritik aufgenommen wird. Die wollte ich gerne wirklich richtig ausführlich beantworten. Da habe ich jetzt ein bisschen in die Literatur geguckt, da habe ich gesehen, wenn ich das richtig gut machen will, dann muss ich dazu einiges lesen. Von daher würde ich das gerne auf unser letztes Treffen vertragen, das am 22. Juni, wenn ich das richtig sehe. Ich würde noch gerade auch Herrn Reiners, der die Frage aufgeworfen hatte, fragen, ob das okay wäre und Sie nicht ausgerechnet gerade im Termin nicht da sein können.
Also ehrlich gesagt, 6 Uhr bei 26 Grad hier in meinem Büro und 3,5 Stunden Konferenz ist das, glaube ich, die bessere Lösung. Jetzt keinen langen Vortrag.
Nein, jetzt sowieso nicht. Ich hatte halt erst gedacht, ich mache es nächste Woche und habe aber auch gesehen, es wird mir sehr schwer fallen, das bis nächste Woche vorzubereiten. Und von daher würde ich es gerne auf die letzte Sitzung vertagen, dass wir es dann uns wirklich fundiert ansehen können.
Also ich muss noch mal kurz nachfragen, Sie hatten das Datum gesagt, 22.
Juni.
Weil die letzte Sitzung in meiner Liste dann noch eine Woche später, der 29.06. ist, aber da wäre ich dann schon in Urlaub.
Nein, es war in einer